Gorgeous, fantastisch. Sehr schön. Dann, liebe Regie, ich darf den Jingle sehr gerne abspielen.
Über den Bücherrand. Der Podcast von Aurel Füssli.
Hoi. Du bist da bei «Über den Bücherrand» gelandet. Mein Name ist Sarah Christen und normalerweise rede ich ja über die verschiedensten Themen mit den verschiedensten Büchern, mit einer Person aus dem Aurel Füssli-Universum. Heute ist das etwas anders. Heute geht es um viele erste Mal. Heute habe ich zum ersten Mal zwei Gäste da. Es geht um Thema erste Mal, also das Debüt rausbringen. Und ich mache das auch alles vor Live-Publikum zum ersten Mal heute Abend. Liebes Publikum, könnt ihr euch schnell bemerkbar machen? Gut, das hat man definitiv gehört da im Bernard Theater Zürich. Es geht nämlich um unser Book Love Festival. Und eben, wir reden über Debüts. Und das mache ich mit den nächsten zwei Gästen. Und das ist einerseits die Autorin Yvonne Eisenring und auch der Autor Nelio Biedermann. Schön, sind ihr da. Willkommen. Hey, ihr zwei, ihr habt beide schon mehrere Bücher geschrieben. Yvonne, du hast «Frage der Zeit», «Ein Jahr Liebe», «Nino und der Wunsch nach mehr». Jetzt kommt dann gerade dein nächstes Buch raus. Nelio, du hast «Anton will bleiben» geschrieben. Was reitet einem, um ein Buch zu schreiben? Warum gibt man sich das?
Ich frage mich das jedes Mal auch, wenn ich wieder anfange. Und so nach zwei Drittel frage ich mich vor allem. Wieso gehe ich nicht wieder zurück, wo ich Essays geschrieben habe? Das sind 20'000 Zeichen. Das fängt man an, dann kommt man rein, dann ist man fertig. Aber ich glaube, also ich mache es, weil ich finde es eine unglaublich schöne Form. Und ich, mir tut schreiben, ich liebe es schreiben. Ich glaube, das ist die Antwort, wenn ich es nicht liebe, würde ich es nicht machen, weil es ist wirklich viel, viel Zeichen.
Ja, das stimmt. Und ich finde, Yvonne hat es auch gut gesagt, dass es nicht so anfangs schwierig ist, sondern eben dann nach zwei Drittel oder so, ja, wo man dann langsam vielleicht ins Stocken kommt oder wie die Anfangsbegeisterung langsam ein bisschen abflaut.
Und wieso macht man es denn trotzdem? Also, ist das für dich immer schon ein Thema gewesen? Schreiben, du hast auch deine Maturaarbeit über, ja, das gemacht?
Früher gar nicht. Und dann, so mit 16, habe ich so ein bisschen für mich entdeckt. Und seitdem schreibe ich eigentlich wirklich jeden Tag. Und ich finde, wie, wenn man es dann mal angefangen hat, dann wird man es auch fertig bringen. Und das jeden Tag schreiben hilft mir wie auch zum Dranbleiben. Mhm. Dann kommt es eben nicht so leicht ins Stocken.
Yvonne, du bist ja Journalistin, selber Autorin, aber auch Moderatorin. Ist das für dich so ein logischer Schritt gewesen, mal ein Buch anzugehen? Oder wann kommt der Moment, dass man sagt, hey, ich sollte mal ein Buch schreiben?
Bei mir ist der Moment gekommen, ich habe mein allererstes Buch, das habe ich geschrieben 2016 ist es rausgekommen. Und das habe ich geschrieben, weil der Aurel Füssli Verlag mir ein Mail geschrieben hat. Im Betreff ist gestanden «Buch bei uns?». Fragezeichen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mal ein Buch für sie schreiben will. Und dann habe ich das all meinen Freundinnen und Freundinnen geschickt, weil ich dachte, wie krass ist das? Und dann habe ich es auch meiner Schwester geschickt und meine Schwester schreibt zurück, Yvonne, das ist Spam. Das passiert niemandem. Kein Mensch, niemand, der schreibt, kommt einfach ein Mail über, willst du ein Buch schreiben? Du musst eins schreiben, dann schickst du es an alle, niemand will es, so läuft das. Und dann habe ich allen meinen Freundinnen und Freunden wieder geschrieben, das war nur Spam. Bei mir war es so. Ich weiß nicht, ob ich es sonst, ganz ehrlich, weiss ich nicht, ob ich es sonst angefangen hätte. Weil ich habe immer gerne geschrieben, aber ich habe eben die kürzere Form schon gehabt und gefunden und das hat geklappt. Und ich glaube, ich habe dann Ja gesagt und habe das Buch geschrieben. Und dann eben schon gedacht, so, das ist viel. Und dann ist man aber, ist das so ein bisschen wie eine Sucht. Mir hat das dann auch gefallen, so in die Welt eintauchen und so die Menschen, die Charaktere kreieren und so in diesem Mikrokosmos rein sein, das hat mir dann schon gefallen. Obwohl ich zwischenzeitlich wirklich irgendwie die einsamste Tätigkeit auf der Welt finde und man kann mit niemandem darüber reden, weil es ist ja wie niemand drin in der Welt. Und man ist so in einem Tunnel und man hat auch gar keine Lust, etwas anderes zu besprechen, weil sonst verliert man all die Gedanken. Und also es ist nicht einfach nur Spass. Also moderieren ist definitiv mehr Spass.
Ich bin jetzt schon gestresst, wenn du das schon so erzählst. So.
Nein, denke es auch. Und ich habe jetzt gerade, also ich habe jetzt gerade wieder angefangen. Ich denke, warum? Also was läuft in meinem Kopf? Was ist das für eine Überlegung immer wieder?
Was vielleicht weniger einsam macht oder vielleicht deine Friends on the way sind, sind ja die Charaktere, die in den Büchern stattfinden. Bei dir eben, bei Anton will bleiben, ist ein Senior, der sich kurz vor dem Lebensende so Gedanken macht, was ist mein Vermächtnis und wie kann ich das vielleicht noch vervielfältigen oder vergrössern. Bei dir ist jetzt bei deiner ersten Novelle der Nino, Nino und der Wunsch nach mehr, ist der Nino, der zwischen eigenem Glück finden und schaffen und suchen und eigentlich die Sinnbarkeit von sich selber, sich in diverseste Abenteuer reinstürzt. Das sind so eure Personen, die uns auch ja begleitet haben. Wie sind ihr jetzt auf die gekommen? Weil wir haben es vorhin von Plots gehabt. Wann kommt wer wo ins Spiel? Wie ist das bei euch zum ersten Mal?
Ich hatte tatsächlich zuerst die Idee gehabt von einem Menschen, der unbedingt berühmt werden will. Und der Anton war eigentlich eine ganz andere Figur gewesen, aus einer anderen Geschichte von mir, die ich dann aber nie zu Ende geschrieben habe, eben nach diesen zwei Drittel. Und die Figur vom Anton hat mir aber schon damals so gut gefallen. Also er war einfach eine Nebenfigur gewesen, dass ich dann wie gefunden habe, er hat wie auch eine eigene Geschichte verdient und ihn irgendwie wie haben wollen, ja, noch übertragen in das Buch jetzt. Und dann hat es halt auch gut zusammengepasst, weil für ihn die Frage eben von der Vergänglichkeit natürlich viel, viel dringlicher ist.
Der Nino, also falls man den Nino schon gelesen hat, der Nino nervt ja zwischenzeitlich sehr. Er ist so ein typischer Millennial-Mann, der nichts auf die Reihe kriegt, aber alle Frauen total nervös und hässig macht immer wieder. Und ich glaube, ich habe einfach schon sehr viel Zeit mit verschiedenen Ninos in meinem Leben verbracht. Und habe dann gedacht, ich verstehe dich. Ich kenne dich. Und habe dann die Geschichte angefangen zu schreiben. Und dann irgendwann habe ich gedacht, wie lustig wäre es, wenn die Frauen, die er trifft, wenn die auch etwas sagen können. Und das habe ich dann irgendwie so, ich habe dann so Freude an dem bekommen, weil ich das Gefühl habe, also jetzt bei Nino arbeite ich mit verschiedenen Perspektiven, also seine Perspektive und dann immer, wenn er eine Frau trifft, die Perspektive der Frau. Und ich habe das so spannend gefunden, weil ich habe das Gefühl, so oft versteht man sich eben nicht. Also ich habe die Nino sicher alle falsch verstanden. Aber, und ich glaube irgendwie, das ist so spannend, dass man irgendwie im Buch ja so viel kann erzählen kann, was man im echten Leben nie erfährt. Also wenn ich mit jemandem zusammentreffe und ich erlebe es so, habe ich das Gefühl, das ist für alle so, die da jetzt beteiligt sind. Und jemand anderes erlebt aber etwas völlig anderes. Und im Buch kann man ja das wie spielen. Man kann sich dann auch vorstellen, was denkt die Person, was denkt die, was denkt die. Und sonst kann man das nicht. Und ich habe das so eine spannende Anlage gefunden.
Es kommt ja immer so die Frage nach autobiografisch an. Eben. Verschiedene Ninos kennen wir, glaube ich, diverse. Bei dir ist aber noch New York im Buch drin, auch sehr gross gewesen. Du selber hast auch in New York gewohnt. Wie autobiografisch kann man, darf es erst das Buch sein oder macht es das vielleicht sogar einfacher, wenn man so ein Buch schreibt?
Ich habe ja eben den Ninos geschrieben, einen fiktiven Roman und sonst Bücher, die quasi autobiografische Zeug haben oder die basieren auf Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich glaube auch, dass Fiktion basiert auf Sachen, die man sich immerhin vorstellen kann. Und je näher das es ist bei dem, was ich kenne, desto authentischer und realer wirkt, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig grandiose Geschichten, wo man sich drin hineindenken kann und Autorinnen und Autoren, die das auch gut schaffen, zur Welt zu kreieren. Ich glaube aber, ich bin wie so am ehrlichsten und Figuren sind am natürlichsten und echtesten, wenn sie näher bei dem sind, was ich kenne. Und ja, ich kenne New York gut, darum hat es dort gespielt. Das ist der Grund.
Bei mir stellt sich die Frage vom Autobiografischen ja nicht so direkt.
Aber vielleicht ja eine Person in deinem Leben, das habe ich mich noch gefragt.
Ja, das schon eher. Aber trotzdem ist es natürlich immer so, dass jede Figur, auch irgendwie jede Nebenfigur, irgendwie doch etwas von einem selber auch drin hat oder sehr viel sogar. Und mir hat das aber sehr geholfen, dass es jetzt nicht, dass Anton will bleiben, eben nicht so auf mich zurückbezogen wird automatisch, weil ich dann wie irgendwie haben können viel freier schreiben und durch das irgendwie dann ehrlicher. Also bei mir ist das wie ein gegenteiliger Effekt gewesen.
Ich muss immer lachen, wenn bei Nino von autobiografisch redet, weil es ist ja ein Mann. Und denke dann aber so, ja gut, also eben, man kann sich in vieles hineinfühlen und habe dann aber wirklich Angst gehabt, dass man mir den Mann nicht abkauft. Also dass man denkt, also irgendwie, es ist wie, es schreibt halt eine Frau. Und dann habe ich es eingereicht, für Förderungsgelder zu bekommen, bei Pro Helvetia. Und dann habe ich eine Absage bekommen. Und dann, Wochen später, treffe ich jemanden an einer Party, eine Geburtstagsparty von Victor Giacobbo, wieso auch immer, dass die Person dort auftaucht ist. Und dann kommt die zu mir und sagt, ich bin in der Kommission, in der Literaturkommission von Pro Helvetia, ich muss mit dir reden. Und ich dachte, hui, jetzt passiert etwas. Dann erzählt er mir, dass sie die 20 Seiten Text vor sich hatten, Und der ganze Raum, all die Kommissionsmitglieder, haben gesagt, einfach wieder so ein Millennial-Typ, ein heterosexueller, normativer Typ, der über seine Probleme erzählt. Wir können nicht mehr so Autoren unterstützen. Einfach die Männer, also man muss modern sein, man muss mehr Frauen unterstützen. Und er hat gesagt, er sei der Einzige, der gesagt hat, vielleicht ist es brillant und eine Frau schreibt das. Und alle gefunden, niemals. Schreibt niemals eine Frau, das sind so klassische Probleme oder so. Und auf das aber haben sie dann entschieden, dem Mann, der das geschrieben hat, nicht Geld zu geben.
Weil der Name ist ja nicht hinterleitet, man führt den Gelder
an. Man muss anonym einreichen,
genau. Es ist anonym, also das hätte irgendjemand können sein.
Es hätte irgendjemand können sein. Und das hat mich natürlich einerseits genervt, weil ich kein Geld bekommen habe. Und andererseits ist für mich die Sorge, dass man dem Mann nicht glaubt, dass es männlich ist, wirklich weggeblasen gewesen. Und ich habe gedacht, raus mit dir, Nina, du überzeugst alle. Alle meinen, du bist männlich.
Okay, also bei euch, bei dir, Yvonne, war das Mail der Anlass gewesen, bei dir eine andere Geschichte, die der Anton so ins Leben gerufen hat. Aber eben, dann hat man ja einen Plot, oder eben auch noch nicht ganz, wie wir ja wissen, aber dann fängt man ja mit dem Schreibprozess an. How?
Also das Mail ist gekommen für ein anderes Buch, das ist eben schon länger her. Und Nino, ich habe jetzt gerade vorhin überlegt, ob ich einfach mir eine Geschichte gut überlegen soll, damit sie besser tönt. Weil die Wahrheit ist wie nicht so cool. Aber ich dachte, ich bleibe jetzt gleich mal bei der Wahrheit, weil es mir keine gute Geschichte in den Sinn kam im Backstage so schnell. Ich habe nie angefangen zu schreiben, weil es wäre ein ganz gutes Jahr geworden, 2020. Mein erstes Theaterstück erzählt auf die Bühne kam. Ich habe schon zwei Interessenten von grossen Buchverlagen für das andere Sachbuch, Thema Reisen. Und dann ist die Jahre Pandemie gekommen. Und es hat nichts mehr stattgefunden. Das Theaterstück ist abgesagt worden. Die haben gesagt, Reisen können wir wirklich gar nichts, gar keinen Vorschuss geben. Das machen wir nicht. Und ich hatte einfach sehr viel Zeit gehabt. Und bin dann auf Paris. Beim allerersten Moment, wo man hat können, wie das Land verlassen, bin ich mit dem TGV, mit einer Maske, die aussieht wie eine Windel, bin ich auf Paris gefahren. Und habe angefangen, das Buch zu schreiben, weil es einfach sonst ja nichts anderes gelaufen. Und ich bin dann so in ein Tunnel reingekommen und habe jeden Tag das Gleiche gegessen, weil man hätte ja nicht raus können. Ich habe nur Reis mit Salat und Lachs gegessen, weil ich mich nicht ablenken wollte, mit irgendwie überlegen, was ich koche. Und dann bin ich in dieser Pariser Wohnung reingekommen und ich habe mit niemandem geredet. Und es sind die einsamsten, tristischen, dunkelsten Monate gewesen. Aber irgendwie habe ich gleich Freude gehabt und habe so Nino geschrieben. Ja.
Wenn ich jetzt etwas Gutes dabei rausgekommen
habe. Absolut, das hat sich gelohnt.
Ja.
Ja.
Und bei dir nicht?
Bei mir war es ganz anders gewesen. Ich habe sogar auf einer Reise geschrieben. Ich war 3 Monate in Südostasien und habe wie kurz vorher angefangen mit dem ersten Satz. Weil das ist immer so das Ausschlaggebende. Ich finde, wenn man den ersten Satz gefunden hat, dann geht es auch irgendwie weiter. Dann hat man so ein bisschen den Ton gefunden. Und ich habe dann aber wie nicht gewusst, ob ich Zeit haben wird zum Weiterschreiben auf der Reise und habe dann einfach immer geschrieben, wenn ich Zeit hatte. Bin ich halt produktiver geworden auf der Reise, weil ich einfach jeden Moment so ein bisschen genutzt habe, ja, dann zum Schreiben.
Das würde mich aber auch stressen, wenn ich am Reisen bin, dann wollte ich ja rausgehen, wollte ich was auch immer machen.
Ja.
Und du kommst mit einem Buch zurück.
Aber man wartet auch immer viel irgendwie an Flughäfen oder Bus oder ja, was auch immer.
Schreiben ist ja auch etwas Schönes. Ist ja befreiend.
Absolut.
Aber ich glaube, wenn man ja so mit Prozess ist, etwas selber zu kreieren, wo einem selber auch mega nahe ist, dann kommen ja auch Existential Crisis. Wir sind eh Millennials, die immer so ein bisschen Schiss haben von vielem, so ein ins Wanken kommen. Wie ist das bei euch gewesen, wenn man so das erste Mal an so eine Wall hittet, sozusagen?
Ich hatte das gar noch nicht gehabt bei diesem Buch.
Okay.
Aber bei mir ist es dann gerade nachher gekommen, weil ich es abgegeben habe und dann Zusage bekommen habe vom Verlag. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich direkt wieder etwas Neues schreiben, um irgendwie. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich irgendwie dann das Schreiben verlerne, wenn ich länger nicht schreibe. Darum schreibe ich auch jeden Tag, weil ich irgendwie die Angst wie nicht ablegen konnte. Und dann habe ich wie der Anton auch am Anfang des Buches, er sucht nach Themen, um darüber zu schreiben, um als Schriftsteller berühmt zu werden. Und er macht sich dann Listen über Sachen, wo man gut darüber schreiben kann. Und so war es wirklich auch bei mir dann gewesen, dass ich einfach wollte schreiben, aber nichts hatte, um darüber zu schreiben. Und ich glaube, man muss dann wirklich einfach bisschen warten und vielleicht Zeug verwerfen und sich auch eingestehen, dass es vielleicht wirklich nicht das jetzt ist. Und irgendwann kommt es dann wieder.
Also, ich bin so beeindruckt, auch der erste Satz. Ich habe den 700 Millionen Mal gewechselt. Also, dann denke ich so, okay, so muss man das Buch anfangen. Also ich bin so hyperoptimistisch und finde alles mal lässig, wenn ich es mal mache. Und ich habe eine Schwester, eine grosse Schwester. Sie macht auch, sie ist meine Produzentin, macht mein Management. Und sie liest am Schluss alles, was ich geschrieben habe. Und sie ist eigentlich meine Existential Crisis meistens. weil sie jetzt im Fall von Nino hat sie es gelesen. Dann kommt sie zu mir und sage ich so, und ich bin so total aufgeregt und sage, und wie findest du, wie ist das so? Und ich hoffe, also meine Erwartung, weil ich so optimistisch bin, ist, sie sagt, fantastisch, es ist wirklich das Beste, was ich je gelesen habe. Und dann sagt sie, ja, das erste Drittel. Und also das ist nichts. Und das Gemeine ist, sie hat recht. Das war bei Nino so. Bei Life Rebel waren es immerhin nur die letzten vier Kapitel, die sie nicht gut gefunden hat. Und dann komme ich schon in eine Krise. Weil ich habe es ja gut gefunden. Ich weiss, dass es stimmt, was sie sagt, aber ich muss sich mal überlegen, wenn man von einem Buch ein Drittel wegnimmt, muss man noch mal ein Drittel schreiben. ja. Also bei mir ist sie, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der so viele Krisen hat. Und das bin ich auch noch dankbar. Jemand hat mir letztens gesagt, so irgendwie das Illusorischste, aber irgendwie das Herzigste an mir ist meine Hoffnung und die ist wirklich immer gross. Also habe wirklich immer viel Hoffnung, dass es schon von Anfang an einfach beim ersten Wurf super ist. Und es ist aber nicht.
Wie wichtig sind die Leute in diesem Prozess? Ich meine, du hast jetzt aber gerade gesagt, also hast vorher gesagt, es ist isolierend, trotzdem ist man aber auch auf die Leute angewiesen. Habt ihr da irgendwie etwas gelernt um eure eigene Beziehung oder Freundschaften, wenn es um das geht?
Also während dem Schreiben?
Ja, oder auch eben nachher, also kurz vor der Veröffentlichung oder vielleicht jemand, der dir einen Salat und Reis und Lachs vorbeibringt. So. Wie sieht das aus?
Also die Beziehung zu meiner Schwester, die hat dann auch einen Knick kurz. nein, sonst, ich pflege meine Beziehungen mega. Also ich kann auch nicht länger schreiben, wie so, also 4 Stunden nachher bin ich durch. Ja. Also von dem her habe ich dann schon noch viel, also ich meine, bei 24 Stunden hat man dann schon noch viel Zeit für anderes.
Mhm. Support bei dir, Nelio?
Der Support ist sehr da, aber ich habe wie immer das Bedürfnis, um es erst zu zeigen, wenn es eben perfekt ist. Und das ist es natürlich logischerweise nicht, wenn es noch niemand sonst gelesen hat, weil man einfach eben wie in diesem Tunnel drin ist und für einen selber macht alles Sinn. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn, wenn es dann jemand anders liest. Und darum ist es das Schreiben an sich recht einsam, auch bei mir. Also, dass ich eben dann wie den Moment auch rauszögere, um es jemandem zu zeigen, weil ich wie will, dass sie dann eben auch sagen, boah, das ist eben das Beste, was ich je gelesen habe. Was es natürlich nicht ist. Und ja, ich glaube, ich muss mich dort auch wie noch selber ein bisschen überwinden, um mehr am Prozess teilhaben zu lassen, weil ich das Gefühl habe, dass es auch, ja, wenn man es früher mal gehört, dass es vielleicht nicht so gut ist, dass man dann eben nicht einfach den ganz ersten Drittel muss neu schreiben, sondern dass man es vielleicht in the first place kann
der erste
anpassen.
Satz oder so,
genau.
Zum Beispiel.
Ja.
Das Learning in diesem Fall. Was ist etwas, was ihr über euch selber gelernt habt, jetzt in diesem Prozess von etwas Neuem angehen, etwas Neues schreiben? Was lernt man da? Was hast du über dich gelernt, Yvonne?
Ui, total tiefe Frage.
Ja. Das habe ich über mich gelernt. Frage zu haben.
zum Beispiel habe ich gelernt, jetzt bei Nino, dass ich wirklich in der Nacht gut arbeite. Und das hat mich am Anfang sehr gestresst. Also ich hatte immer das Gefühl, meine Vorstellung dominiert, wie der Prozess ist. Und habe dann irgendwann so aufgegeben, weil ich einfach bis am Morgen um 1 nie irgendetwas Schlaues geschrieben habe. Und dann von 1 bis 4 dann können, oder von 1 bis 3 dann können einschlafen, bis um 5, weil ich mein ganzes Hirn gerattert hat. Und dann war der ganze Tagesablauf so ein bisschen. Aber das hat auch gut funktioniert. Und ich glaube, ich habe gelernt, dass nicht ich kann alles entscheiden, wie es sein soll, sondern dass ich manchmal ein darauf vertrauen muss, dass so mein Wesen oder mein Körper oder mein Hirn das schon schafft.
Mhm. Ja. Ja, ich habe etwas Ähnliches, aber nicht von mir selber gelernt, sondern tatsächlich bei meiner Maturarbeit, wo ich auch einen Theorieteil machen musste und dort auch Gespräche geführt habe mit verschiedenen Schweizer und deutschen Schriftstellern und die eben genau nach so Sachen gefragt haben, wie sie schreiben und was sie mir irgendwie mitgeben können. Und habe dort dann, also irgendwie, Einige haben gesagt, man muss am Nachmittag schreiben, das sei die beste Zeit. Und andere haben aber eben gesagt, sie können nur mehr in der Nacht schreiben. Und ich konnte dann wie dort mitnehmen, dass es halt überhaupt kein richtig gibt, sondern dass es einfach wie okay ist, so wie ich es mache.
Dass es du gibt?
Genau, ja. Sehr schön gesagt, ja.
Schriftsteller, sehr gutes Thema, mit dem man sich austauscht. Man liest ja. Und dann lässt man sich ja auch inspirieren oder findet eben, ihr schreibt beide, also bei Nino und beim Anton, du schreibst von verschiedenen Perspektiven, beim Anton schreibt jemand über den Anton, ja, das sind auch wie so verschiedene Perspektiven vom Erzählen, das finde, also ich finde das mega toll, finde das mega spannend, wenn ich jemals ein Buch schreiben würde, was ich nicht machen würde, aber dann würde ich mich für das entscheiden. Wenn man etwas cool findet, wie schaut man, dass man es nicht abschaut, sondern sich mehr inspirieren lässt, aber vielleicht auch nicht klaut, wie geht man mit so etwas um?
Meine Mami sagt mir manchmal, dass ich Sachen abgeschaut habe.
Wirklich? Hä, was?
Dass sie irgendwie einzelne Stellen oder Sätze oder so wiedererkennt. Das Bücher, die ich ihr wahrscheinlich gegeben habe und gesagt habe, du musst das unbedingt lesen, das ist so gut. Und dann merke ich es nicht. Also es ist wirklich nicht bewusst dann, weil eigentlich versuche ich das ja zu vermeiden. Oder so machen, dass man es halt dann absichtlich merkt. So. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, so die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die ich so bewundere, würde ich, glaube ich, nie wie die Welle schreiben. Also eben vielleicht mal einen Satz, der sehr, sehr schön ist. Aber ich habe wie gar nicht das Gefühl, dass ich, also es wäre erstens eine halt Reproduktion von dem. Und ich mache es mir auch nicht an, können sagen, dass ich es besser machen würde in dem Stil, den sie haben. Darum, glaube ich, sollte man es eigentlich ihnen vermeiden.
Aber es ist ja schwierig, je nachdem, weil man findet ja etwas cool und es ist ja nicht das Rad neu erfunden worden. Und ich, oder wie schwierig ist es denn zum Beispiel, so originell zu bleiben und eben vielleicht nicht so zu vergleichen, zu hören? Wie gehst du mit dem um?
Ich lese nicht, während ich schreibe. Ah. Weil ich habe das Gefühl schon, dass ich relativ so schwammmäßig das aufsauge und auch meine Figuren plötzlich all sind wie das, was ich gerade gelesen habe. Und genau so tönen. Und darum lese ich wirklich konsequent dann nicht.
Ich lese viel, extra viel, dass sie eben dann wie ein bisschen von dort und ein bisschen von dort haben.
Inspiration, aber nicht Reproduktion.
Genau, sozusagen. Ja. Aber das habe ich eben auch bei diesen Gesprächen gehört, dass sie dann nicht lesen, aber ich schreibe, also ich bin halt immer irgendetwas am Schreiben und dann könnte ich wie gar nicht mehr lesen.
Das schicke ich da so, oder? Aber was würdet ihr für Bücher empfehlen? Wie sieht es bei euch aus? Was würdest du uns ans Herz legen, Yvonne?
Ich habe gerade, also im Grunde gut habe ich gelesen, habe ich unfassbar gut gefunden, habe ich all meinen ganzen Umfeld verschenkt. Und jetzt habe ich wirklich allen auch noch The Myth of Normal geschenkt. Und das ist so ein dickes Buch und es findet mich alle jetzt mühsam deswegen. Weil ich frage dann immer, wie weit das sie schon sind. sind zwei Sachbücher und sie sind einfach, ich bin so beeindruckt, wie man so viel irgendwie Themen und Wissen und Forschung kann in so Seiten reinpacken. Es erschlägt einmal. Also Myth of Normal liest man 3 Seiten und nachher muss man so ein bisschen so kurz wiederkommen und dann kann man weitermachen. Aber es ist unglaublich gut.
Ja. Momo und nicht aus Zucker, haben wir ja auch schon darüber geredet.
Genau. Momo finde ich eines der besten Bücher. Das hat mein Vater uns vorgelesen, als ich klein war, auf Schweizerdeutsch, simultan übersetzt. Und er hat mir immer gesagt, wenn ich nicht hören soll, weil es gefährlich geworden ist, aber ich habe gleich ein bisschen gehört. Und ich finde das so eine wahnsinnig gute Message in diesem Buch und so schöne Geschichten. Und ich finde eigentlich, es sollte nicht ein Kinderbuch sein, sondern es sollte jeden Lehrplan und jede erwachsene Person zu lesen. Genau, «Nicht aus Zucker» ist ein Buch, ein schweizerdeutsch geschriebenes Buch, das ich sehr lustig gefunden habe. Ja, ich habe mich sehr oft wiedererkannt in diesen Worten.
Ja, ist aber eigentlich wie so ein Tagebucheintrag von jemandem, wo ich weiß auch gar nicht, wie alt sie war.
Ich glaube, sie hat angefangen zu schreiben mit 16 und dann bis irgendwie 30 ihre Tagebuch. Ja. Also ihr Tagebuch ist veröffentlicht worden. Und das ist einfach unfassbar lustig. Also ich meine, ich würde das nie machen, weil ich würde mich so schämen für all das Zeug, das ich aufgeschrieben habe. Aber ich bewundere auch den Mut.
Du schreibst jeden Tag, ist es bei dir Tagebücher? Oder?
Nein, das nie.
Was ist dein Buch, das du uns empfehlen würdest?
Ich habe auch 2 Bücher. Das erste ist «Für Seka», das ja auch jetzt gerade erst vor einem Jahr rausgekommen ist. Oder so. Und das hat mich auch ganz fest beeindruckt, weil das auch so ganz viele Themen in das Buch packt und es einen aber überhaupt nicht erschlägt, weil es wie ganz viele Lehrräume auch lässt und Lehrstellen, die man dann wie selber kann füllen kann. Und es hat mich auch fasziniert, dass wie meine Hava nicht ihre eigene Perspektive irgendwie einem aufzwingt, sondern wie auch selber im Buch sich immer wieder fragt, ist das jetzt wirklich, sind die Verbindungen, die ich mache, machen die überhaupt Sinn? Und ist das richtig, was ich mache? Und überlasse es dann wie am Leser. Und das zweite Buch ist «Faserland» von Christian Kracht. Ich bin großer Fan von ihm und zwinge auch alle so ein bisschen zum Lesen von dem. Und das ist ja sein erstes Buch, das jetzt auch so ein bisschen Kult geworden ist. Und ich finde das auch einfach unglaublich lustig und aber auch sehr intelligent. Und dort kann man irgendwie nie so... Ich bin vorher auch gefragt worden, wenn ich am liebsten treffen würde, welchen Schriftsteller. Und das wäre schon er, weil er so... Man kann ihn so nicht fassen. Und irgendwie, man weiss nie, ob er das jetzt ernst meint und ob er einen verarscht oder nicht. Und,
ja. Das ist jetzt mega spannend. Wir reden über Bücher, die veröffentlicht worden sind von anderen Personen. Das passiert ja mit euch auch. Also irgendwann, eben, es ist ja mega nah bei euch, isoliert auch ein bisschen und irgendwann geben die sie in die grosse Masse raus. Der Veröffentlichungsprozess steht an. Was macht das mit einem, Yvonne?
Also bei mir ist es ja gerade nächste Woche, also am Donnerstag in der Woche, nächste Donnerstag. Also ich habe es jetzt so kompliziert gemacht. Kommt mein neues Buch raus, «Life Rebel». Und man müsste eigentlich denken, dass ich es langsam wie so ein gelassener nehmen kann. Aber ich bin unglaublich aufgeregt und irgendwie nervös und unruhig an meiner Zeit vorne. Also die letzten zwei Wochen sind wirklich streng. Weil ich irgendwie so... Ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber ich verwache immer mega früh oder mitten in der Nacht. Ich glaube, es ist irgendwie so, es ist dann so dus. Und jetzt «Life Rebel» ist auch ein sehr persönliches Buch, ist wieder ein autobiografisches Buch. Und irgendwie, also ich wünschte eigentlich, ich wäre cooler, aber bis jetzt nicht. Ja, ich finde, es macht viel mit einem. Ich finde, das Buch, das rauskommt, macht viel mit einem.
Weil man gibt es ja so raus. Mhm. Das finde ich noch so eine krasse Vorstellung. Du hast das jetzt lange bei dir selber gehabt oder vielleicht noch bei deiner Schwester oder bei deinem Team und dann gibst du es einfach fremden Personen, die aber vielleicht nachher auch Friends können werden können, gibst du das raus und das... Also, das fühlt sich nur Stress, also es fühlt stressig an.
Ja, also es ist auch mega ein schönes Gefühl und ich komme auch viele Rückmeldungen über. Von Leuten, also bei Nino habe ich wahnsinnig viele Nachrichten auf Instagram bekommen oder Mails. Das ist auch schön. Also wirklich, und darum finde ich das auch der schönste Teil oder bei Lesungen, all die Leute, das finde ich wahnsinnig schön. Aber es ist so, bis dorthin ist es so mein Buch. Und nachher ist es nicht mehr so, ist nicht mein Buch. Dann ist es wie so anderen Menschen ihr Buch. Und das ist schön. Aber irgendwie finde ich es immer auch krass. Es ist dann so schwarz auf weiß in so einem Buchdeckel drin.
Wenn du mal in der Hand hast, oder, Nilio?
Ja, also das ist ganz, ganz besonders. Und was Yvonne auch gesagt hat, dass es wie... Also bei mir war es so, gewesen, dass man selber wie schon ein bisschen damit abgeschlossen hat mit dem Buch, wenn es rauskommt. Weil man hat es dann schon etliche Mal überarbeitet und dann gibt man es raus und dann bekommt man erst Rückmeldungen. Und man selber ist wie schon an einem anderen Punkt, zum Beispiel schreibt an etwas Neuem. Und trotzdem ist es ganz, ganz schön, um all die Rückmeldungen zu bekommen. Und ich hatte nicht mal Angst vor dem Rausgehen vom Buch, dass das jetzt Leute das persönliche Werk von mir lesen können, sondern mehr, dass sie es eben nicht lesen. Also, dass es...
Aber es ist ja gut gekommen, die Leute haben es gelesen, die Leute sind da.
Aber auch der Verlag hat mir wie gesagt, wo sie es rausgebracht haben, irgendwie eine Woche vorher, so, schau, es kann auch sein, dass irgendwie 200 Leute kaufen. Und das wäre dann halt wie, wären meine Freunde, die es kaufen müssen. ja.
Okay, jetzt haben sie ja jetzt ein bisschen mehr gelesen. Und du hast jetzt vorhin schon gesagt, du bist schon etwas am anderen dran. Mhm. Darf man da schon mehr davon erzählen? Ist da schon Pressure rum? Wie sieht es dort aus?
Pressure von mir ist wie mehr rum, dass ich jetzt halt eben weiss, dass es Leute hoffentlich werden lesen und darum auch am ersten Satz ein bisschen länger überlegt haben. Ja, aber viel sagen will ich aber eigentlich auch nicht.
Das ist absolut okay. Ich pressure euch da nicht, dass ihr jetzt da noch mehr erzählt. Du erzählst aber bald schon mehr, Yvonne. Also man kann das Buch übrigens auch da außen dann noch vorbestellen, weil es ja nächste Woche rauskommt. Du bist noch nicht so weit, dass du weiterdenkst, oder schon?
Doch, ein bisschen, aber... doch, ein bisschen. Also aktuell denke ich an eine Fortsetzung von Nino herum. Und ich denke aber auch, ich schreibe ja noch Drehbücher und Theaterstück und habe jetzt gerade ein neues Theaterstück und ein neues für eine Serienpitch geschrieben. Und das gefällt mir auch noch, das Hin- und Her-Switchen. Ja. Weil das sind, die Sachen sind alle so ein bisschen... sind oft auch mit anderen Leuten zusammen. Mhm. Und Theaterstücke, finde ich, haben so etwas irgendwie Leichtes. Und es hat dort so viele Regeln. Also das muss alles auf einer Bühne Platz haben. Und es können nicht irgendwie 70 Leute vorkommen, sondern es muss irgendwie reduziert sein. Und das gefällt mir auch noch. Also mir gefällt also so die Regeln, die es hat und die Limitation, die es hat bei diesen anderen Sachen. Und beim Buch ist so alles möglich. Und das macht es aber auch ein bisschen schwieriger. Mhm.
Also das hättet ihr wahnsinnig viel Tolles, was von euch zukommt. Ich danke euch auch, dass ihr mir darüber erzählt habt, mit mir auch die allerersten Mal zurückgewandert sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall einfach ganz, ganz viel Spass und Glück und Freude mit allen ersten und letzten Sätzen. Und danke, wie viel Mal sind ihr da gewesen.
Danke vielmals.
So, jetzt geben wir Fragen raus ins Publikum. Wer hat Fragen für die Yvonne oder den Nelio?
Mich würde super interessieren, mit was ihr schreibt. Also gerade wenn du sagst, du bist unterwegs, ist es irgendwie eine Diktierfunktion oder ist es der Laptop, das Handy oder ganz klassisch mit Buch und Stift?
Sehr unspektakulär auf Google Docs auf meinem Laptop.
Ich habe tatsächlich auf der Reise angefangen, am Kompi. Und dann, wo ich ins Stocken gekommen bin, von Hand weitergeschrieben und ich habe das jetzt beibehalten. Und jetzt bin ich wirklich so...
Ja. Und dann schreibst du das von Hand und dann tippst du es ab?
Ja. Und das ist auch wie irgendwie... Eben die höheren Ansprüche jetzt, dann tue ich sie einmal mehr überarbeiten schon mal. ja, und es ist aber auch schön, wie es so wächst. Dann nebendran,
also, die Seite, also physisch.
Ja. Ja.
Okay, ich nehme meine Hand zurück, ich tue mit meinem eigenen Blut tue ich auf grossen Bögen.
Danke vielmals für die Frage, wir lernen so viel über euch, ich liebe es jetzt auch.
Ich habe eine Frage an Yvonne. Und eben, du hast ja Nino geschrieben aus der Perspektive von einem Mann. Und mich würde es wundern, was das so die grösste Herausforderung war für dich.
jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich habe ein paar Männer in dem Publikum. Es ist für meine Shows, ist das 95% Frauen. Dann haue ich einfach mal aus. Ich glaube, in ganz vielen Bereichen denken Männer und Frauen gleich. Also ich habe immer wieder das Gefühl, man wird so ganz gross sagen, Männer sind so, Frauen sind so. Und ich finde, in vielen Fällen ist das überhaupt nicht so. Aber bei Nino, das ist jetzt vielleicht sehr ein spezifischer Mann, ein Millennial-Mann, habe ich all seine Gedanken, all seine Wünsche nach Lösungen zu suchen, bei 5/6 oder nein, vielleicht 3/4 vom Prozess beendet. Weil ich habe mal das Gefühl gehabt, bei den Ninos, die ich datet habe, sind sie bis dort angekommen. Und dann haben sie wieso gemerkt, das Problem weiss ich jetzt nicht gerade, wie lösen. Tung, 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 tung. Dann ist es so, ist es so fertig gewesen. Und ich habe dann alleine für uns beide versucht, irgendwie so. Und das wollte ich beim Nino machen. Aber irgendwie habe ich ihn ja dann gleich auf Lösungen kommen lassen. Und das war auch noch schwierig gewesen. Also, wie genau.
Vielen Dank für die Frage. Haben wir noch weitere im Publikum?
Danke. Ich habe eine Frage an Nili, und zwar, wie hast du dich eindenken in einen alten Mann oder einen älteren Mann? Hast du dort zum Beispiel deinen Grossvater als Vorbild genommen? Oder einfach all die älteren Herren, die du in der Schule kennengelernt hast?
Die waren gleich noch etwas jünger wie der Anton. Ich habe sicher... Also jetzt nicht, ich will nicht sagen, dass es mein Grossvater ist oder dass das Vorbild war, aber ich habe sicher bei meinen Grosseltern abgeschaut, einen Teil, vor allem eben auch irgendwie jetzt so die kleinen Sachen, eben irgendwie, was sie essen oder wie sie sich durch den Tag bewegen. Und auch dort sind aber wie die Gedankengänge so ein bisschen allgemeingültig. Also, dass wie ja jeder sich fragt, irgendwann mal, was hinterlässt man. Darum bin ich wie so ein bisschen von dem ausgegangen und habe auch gar nicht gewusst, ob das jetzt klappt. Also, ich habe es wirklich niemandem Älterem gegeben zum Lesen, bevor es rausgekommen ist. Und das war auch noch ein bisschen Angst gewesen, dass dann Leute zu mir kommen und wie das Gefühl haben, das sei halt einfach falsch. Aber bis jetzt bin ich immer gut durchgekommen und die Leute haben gesagt, und die Leute fragen mich eben, ob ich irgendwie recherchiert habe oder so. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Sehr gut. Danke auch vielmals für die Frage. Hey, ihr zwei, ich habe es mega, mega schön gefunden mit euch. Auch wahnsinnig inspirierend. Und hey, ich danke euch einfach viel, viel mal, sind ihr da gewesen, habt uns so viel erzählt von euren Gedanken, von euren Erlebnissen. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt nochmal mit einem grossen Applaus. So, aber ich freue mich auch auf alle Fälle, dass ihr dabei gewesen seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke euch viel, viel mal fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch auf alle Fälle ganz, ganz viel Spass beim Lesen. Und wir hören uns dann. Tschüss zusammen.
Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfuesli.ch.